Kapitel 5 Umweltverhalten und seine Folgen. Auf dem Weg zur Routine. Was folgt auf Umweltverhalten? Die bisher beschriebenen Komponenten des psychologischen Modells zur Erklärung nachhaltigen Handelns haben einen Einfluss darauf, wie wir handeln. Als Resultat können wir uns, vereinfacht gesprochen, entweder umweltschützend oder umweltgefährdend verhalten, zum Beispiel recyceln oder nicht recyceln. Der Einfachheit halber wird hier mit den klaren Kategorien umweltschützend oder umweltgefährdend gearbeitet, auch wenn sie in der Realität natürlich häufig verschwimmen. Verhält sich ein Mensch nicht umweltschützend, obwohl die persönliche ökologische Norm eigentlich für Umweltschutzverhalten spricht, entsteht ein unangenehmer Spannungszustand. PsychologInnen nennen dies kognitive Dissonanz. Typischerweise werde ich versuchen, den unangenehmen Widerspruch zwischen meinen Werten und meinem Verhalten aufzulösen. Entweder ändere ich das nächste Mal mein Verhalten, zum Beispiel suche ich mir ein Reiseziel, das ohne Flugzeug zu erreichen ist. Oder ich verändere meine Meinung und passe sie dem Verhalten an. Zum Beispiel, indem mein Verantwortungsgefühl sinkt, weil ich denke, mein Anteil beim CO2-Ausstoß ist verschwindend gering. Wenn ich fliege, hat das insgesamt kaum negative Auswirkungen. Bei der zweiten genannten Strategie definiere ich die Situation in einer Weise um, die möglichen Schuldgefühlen entgegenwirkt. Mehr dazu im Exkurs Bewältigungsstrategien. PsychologInnen sprechen auch von einer Redefinitionsschleife, die bei kognitiver Dissonanz in Gang gesetzt wird. Verhält sich ein Mensch umweltschützend, kann das eintreten, was in der Psychologie als Spillover-Effekt bekannt ist. Kleines Engagement schwappt sozusagen über und führt damit schrittweise zu einem größeren Engagement. Beispielsweise könnte ich einen Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber am Fahrrad befestigt haben. Führe ich das Verhalten auf meine persönlichen Überzeugungen zurück, kann dieses erste Engagement einen weiteren Einsatz für größere Umweltschutzaktionen wahrscheinlicher machen. Vielleicht gehe ich daraufhin zu der nächsten Anti-Atomkraft-Demo. Das Engagement kann sich so von niedrigschwelligen Umweltverhaltensweisen zu sehr wirkungsvollem Verhalten ausbreiten. Bisher konnte in der Forschung jedoch hauptsächlich ein Spillover-Effekt innerhalb desselben Themenbereichs gefunden werden. Ein positiver Effekt auf andere Umweltschutzbereiche hat sich kaum gezeigt. Am Beispiel gesprochen könnte das Verhalten beim Verlassen eines Raumes das Licht auszuschalten, zum Einsatz von Energiesparlampen oder zum Wechsel zu einem Ökostromanbieter führen, jedoch nicht zu einer Kleidungskonsumreduktion. Unterm Strich bedeutet das alles aber, dass kleine Umweltverhaltensmaßnahmen nicht unterschätzt werden sollten, da sie als Türöffner für größeres Engagement in demselben Bereich dienen können. Trotzdem ist es häufig sinnvoll, sich auf Verhaltensweisen mit großer Umweltschutzwirkung zu fokussieren. Denn der Gegenspieler des Spillover-Effekts kann die Wirkung kleiner Umweltmaßnahmen leicht umkehren, der Rebound-Effekt oder auch negativer Spillover. So könnte ich beispielsweise durch mein stromsparendes Verhalten Geld sparen, das ich nun in einen zweiten Kühlschrank investiere. Eine Studie des Umweltbundesamts ergab, dass sich direkte und indirekte Rebound-Effekte in verschiedenen Verhaltensdomänen finden lassen. Deshalb ist es besonders wichtig, einen Fokus auf Verhaltensweisen mit großem Umwelteinfluss zu legen. Dazu gehören beispielsweise Wärmedämmung, Mobilität aus eigener Kraft und eine fleischarme Ernährung. Billhartz schlägt weitere Kriterien vor, nach denen Verhaltensweisen als mehr oder weniger relevant für die Umweltkommunikation eingestuft werden können, die Dauerhaftigkeit des Effektes und die Auswirkung des Verhaltens. Im besten Fall sollte ein Verhalten von anderen beobachtet werden können, Trendpotenzial haben, Skaleneffekte erzeugen, Infrastrukturen sowie politische Strukturen beeinflussen und sich positiv auf nachhaltige Unternehmen und Organisationen auswirken.
Fazit: Kleine Maßnahmen werden manchmal unterschätzt. Trotzdem ist ein Fokus auf Verhaltensweisen mit großem Umwelteinfluss sinnvoll.
Wie kann das Umweltschutzverhalten dauerhaft aufrechterhalten werden? Selbstbelohnung. Haben wir ein umweltschützendes Verhalten wie beabsichtigt ausgeführt, sollten wir uns selbst dafür belohnen. Denn Verhalten, das belohnt wird, wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit wieder ausgeführt. Habe ich mich erfolgreich einen Monat fleischlos ernährt, So könnte ich mich beispielsweise mit einem Essen im vegetarischen Restaurant belohnen. Auch Feedback, das positiv ausfällt, kann als eine Art der Belohnung gesehen werden. Weitere Tipps zur Belohnung und damit auch zur Selbstbelohnung finden sich im Kapitel 3 zu Verhaltenskosten und Nutzung.
Fazit: Haben wir ein umweltschützendes Verhalten ausgeführt, so können wir uns selbst auf die Schulter klopfen und uns belohnen.
Selbstregulation stärken. Nachdem der erste Schritt getan ist und ich in der Folge mein umweltschützendes Verhalten aufrechterhalten möchte, brauche ich eine große Selbstregulationsfähigkeit, also die Fähigkeit, mich selbst zu kontrollieren. Nicht selten sprechen meine Wünsche nach Bequemlichkeit oder geringer finanzieller Belastung, also Verhaltenskosten und Nutzen, gegen umweltschützendes Verhalten. Beispielsweise muss ich nach der Formulierung meines Vorsatzes, öfter Secondhand-Kleidung zu kaufen, immer noch durch Einkaufsstraßen hindurchlaufen, in denen modische und preiswerte Kleidungsstücke ausgestellt sind. Nur mit einer gewissen Selbstregulation kann ich einen Rückfall vermeiden. Deshalb muss ich mir überlegen, was mir helfen könnte, meinen Vorsatz langfristig umzusetzen. Eine Secondhand-Shopping-Tour mit der besten Freundin oder dem besten Freund könnte zum Beispiel eine Hilfestellung sein. Die schönen Erfahrungen des Zusammenseins erleichtern hierbei die kontinuierliche Umsetzung meines Vorsatzes. Eine der wichtigsten nicht monetären Belohnungen ist soziale Anerkennung. Soziale Anerkennung und Unterstützung könnten es uns erleichtern, die Kontrolle über unser Verhalten zu bewahren. ForscherInnen gehen davon aus, dass wir Selbstregulationsfähigkeit langfristig trainieren können. Kurzfristig unterstützt Entspannung eine hohe Selbstregulationsfähigkeit. Aus psychologischer Sicht sollten wir mit der abverlangten Selbstregulation sparsam umgehen. Wir können sie uns wie eine Batterie vorstellen, die irgendwann leer ist und durch eine Pause wieder aufgeladen werden muss. Wir sollten unsere Ziele also nicht so hoch stecken, zum Beispiel indem wir den Anteil an Secondhand-Kleidung allmählich steigern. Denn Selbstregulation ist kein Zustand, in dem Menschen sich über längere Zeit aufhalten wollen. Es ist deshalb sinnvoll, Leidenschaften und Talente, die keine Selbstregulation abverlangen, in einen nachhaltigen Lebensstilwandel einzubeziehen.
Fazit: Damit Umweltschutzverhalten dauerhaft aufrechterhalten wird, sollte es möglichst wenig Selbstregulation abverlangen. Tut es dies doch, sind Erholungsphasen wichtig.
Bei vielen Aspekten ansetzen. Wir können außerdem die bereits erwähnten Fördermethoden für umweltschützendes Verhalten anführen, um Umweltverhalten dauerhaft aufrechtzuerhalten. Um Verhalten durchgehend umzusetzen, müssen wir uns der Verhaltensweise gegenüber verpflichtet fühlen und in der Situation an die Verhaltensweise erinnert werden. Darüber hinaus sollten mögliche Barrieren identifiziert und Lösungen für sie geplant werden. Feedback über das Verhalten und soziale Normen, die Nachhaltigkeit unterstützen, können auch zur Aufrechterhaltung des Verhaltens beitragen. All diese Methoden können es ermöglichen, neue nachhaltige Gewohnheiten zu entwickeln. Dem wichtigen Thema Gewohnheiten widmen wir uns nun im nächsten Kapitel.
Fazit: Sprechen viele der Modellkomponenten für Umweltschutzverhalten, wird es eher zur Gewohnheit.